ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Eine neue Ausgabe. SWR 1 Leute, ich begrüße ganz herzlich Professorin Frau Gerosthalski. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie machen ganz viele Sachen. Sie sind Professorin für Strafrecht, leiten das Institut für Strafrecht in Köln, sind Mitglied im Deutschen Ethikrat. Können Sie sagen, welche der Aufgaben gerade so die meiste Zeit in Anspruch nimmt?
Also meine Haupttätigkeit ist nach wie vor an der Universität zu Köln, ganz klar. Also Vorlesungen, Gremienarbeit, Forschung in dem Bereich. Ich habe da meine verschiedenen Forschungsprojekte mit meinem Team auch. Das ist auf jeden Fall nach wie vor mein Hauptjob. Und das Ehrenamt im Deutschen Ethikrat nimmt mich natürlich auch in Anspruch, wobei nicht mehr so stark wie während der Pandemie. Da muss man schon sagen, das waren wirklich Hochdruckarbeiten. Da hat das vielleicht von der Tätigkeit her auch manchmal sich ausgemängelt mit dem Unijob. Und meine schriftstellerische Tätigkeit, also als Autorin von Sachbüchern, hat jetzt in letzter Zeit auch sehr zugenommen.
Puh, also. Und im Strafrecht, da geht es ja wirklich um die großen Fragen des Lebens, genauso auch im Ethikrat. Ja. Ist das etwas, was Sie schon immer gereizt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, das war das allererste Semester im Jurastudium und wir hatten einen ganz wunderbaren Strafrechtsprofessor, tatsächlich nicht mehr ein späterer akademischer Lehrer, sondern ein anderer wunderbarer Professor, Dieter Rössner, der leider bereits verstorben ist. Und er hielt die Vorlesung für mich zum Thema Straftheorien. Und sprach dann davon, was das eigentlich für ein gewaltiger Eingriff ist, den der Staat sich da anmaßt, wenn er einen von uns herausnimmt und sagt, du bist schuldig, du hast dich schuldig gemacht und dafür erhältst du jetzt diese und jene Strafe. Und ich weiß noch, wie mich das gepackt hat, diese Anmaßung zu erklären. Warum darf der Staat das eigentlich? Unter welchen Voraussetzungen darf er das? Und das hat mich nicht losgelassen.
Also wie die Regeln auch ausgehandelt
ganz
werden.
Genau.
Wann ist jemand vielleicht für ein Jahr straffällig geworden, dass man sagt, okay, dieses Strafmaß reicht aus, um das wieder irgendwie auszugleichen?
Und was verstehen wir überhaupt als verbotenes Verhalten? Unter welchen Voraussetzungen? Und erlauben wir uns sozusagen dem anderen zu sagen, das darfst du tun, das darfst du nicht tun, um dann auch möglicherweise noch eine Strafe daran zu knüpfen?
Ja, wie ist es denn bei Ihnen? Würden Sie über eine rote Ampel gehen?
Ich denke immer an einen guten Kollegen, der sagt immer zu mir, die Verhaltensnorm. Frauke, du darfst da nicht rüberlaufen. Und ich schaue auf jeden Fall, falls ich mal über eine rote Ampel laufe, immer um mich, ob ein Kind oder jemand anderes das sieht. Aber es wäre gelogen zu behaupten, dass ich noch nie über eine rote Ampel gelaufen wäre.
Ja, aber wahrscheinlich müssen Sie da ganz vorsichtig sein, was Sie da jetzt sagen.
Natürlich. Und ja, eine Ordnungswidrigkeit.
Ja. Und Sie haben jetzt für großes Aufsehen gesorgt mit einer Äußerung, dass Sie gesagt haben, es besteht gar keine Pflicht dazu, den CO2-Ausstoß zu verringern. Da werden Sie wahrscheinlich auch in eine Ecke mit einer Klimaleugnerin gestellt, oder?
Ganz genau. Obwohl ich gleich am Anfang des Buches ganz deutlich schreibe, mir geht es hier nicht darum, den menschengemachten Klimawandel zu leugnen. Ganz im Gegenteil, mir geht es darum, dass wir ihn anerkennen und jetzt eine Lösung finden, die wirklich was bringt. Und die liegt aber derzeit nicht darin, dass das Individuum versucht, auf welche Weise auch immer, seinen individuellen CO2-Ausstoß zu verringern.
Also Sie sagen, Hafermilch trinken bringt nichts, wenn man sich dann dadurch besser fühlt.
Richtig. Also es ist schön, wenn man sich besser fühlt, aber es springt jetzt nichts für den Klimawandel dabei raus.
Sie sind Mitglied im Ethikrat, haben wir eben schon erfahren. Und da wurde das Thema Klimaschutz heftig diskutiert. Was gab es da für unterschiedliche Positionen?
Das ist richtig. Wir haben eine Stellungnahme verfasst, die ist noch ein bisschen breiter sogar aufgestellt als mein Buch, weil es da um Klimagerechtigkeit ging und nicht nur um die Verantwortung in dem Zusammenhang. Aber es haben sich relativ schnell auch die Fronten aufgezeigt, die man später in der Stellungnahme gut ablesen kann. Es gibt eine Hauptstellungnahme und es gibt ein Sondervotum dazu. Und letztlich war das Sondervotum für mich auch der Anstoß zu sagen, ich schreibe jetzt noch ein Buch darüber, weil man da immer nur relativ wenig schreiben darf. Ich glaube, es waren 6 Seiten oder so. Da kann man natürlich nicht in aller Breite seine Position dann begründen.
Ja, aber was für 2 Positionen sind da aufeinander geprallt? Nehmen Sie uns mal richtig mit, wie heftig da diskutiert wurde.
Also erstmal muss man sagen, im Deutschen Ethikrat wird immer sehr gesittet miteinander gesprochen. Wir zerren uns nicht gegenseitig an den Haaren oder ähnliches. Aber es ist natürlich klar, da wird Tacheles geredet. Und wir haben im Wesentlichen, kann man zum Beispiel sagen, einen Streitpunkt genau an der Frontlinie Verantwortung. Also was darf vom Individuum zum gegenwärtigen Zeitpunkt verlangt werden? Und die Mehrheit im Deutschen Ethikrat ging eben davon aus, dass man schon jetzt nachhaltiges, klimaneutrales oder auch zumindest CO2-minderndes individuelles Verhalten abverlangen kann, dass da eine Pflicht besteht. Dass sogar auch eine Pflicht dazu besteht, politisches Engagement in gewisser Weise zum Ausdruck zu bringen für den Einzelnen. Also das sind Dinge, die dann eben eine kleinere Gruppe, zu der ich gehöre, stark abgelehnt haben, weil wir eben sagten, naja, das ist höchstens vor dem Hintergrund eines gesinnungsethischen Ansatzes zu vertreten, wenn es um die gute Haltung geht. Wenn wir uns aber fragen für die Verantwortung, was kommt am Ende dabei raus, welche Folgen werden damit erzielt, dann muss man ganz klar sagen, das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt ineffektiv, also besteht keine Pflicht.
Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie wird sowas denn dann überprüft, wenn man sagt, naja, es gibt die Verpflichtung, dass jeder etwas tut, aber was ich in meinen Müll werfe, das kann man überprüfen, natürlich, aber auch das ist kompliziert, wie ich mich im Alltag verhalte, da müsste man ja jeden 24 Stunden überwachen, um dann auch eine Sanktion zu haben.
Genau, aber es gibt ja auch Pflichten ohne Sanktionen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also soweit würden die Mitglieder des Deutschen Ethikrats ja nicht gehen. Das gibt sich auch nicht aus der Stellungnahme, dass man die Leute dafür sanktioniert, wenn sie dem nicht nachkommen. Da ging es ja eher darum, besteht überhaupt eine individuelle ethische Pflicht dazu, also gar nicht rechtlich, jetzt ein bestimmtes Verhalten in die eine oder andere Weise zum Ausdruck zu bringen. Und ja, wenn man nämlich das rechtlich durchdeklinieren wollte und dann eben zusätzlich auch noch Sanktionen, da ist man ganz woanders dabei. Aber kennen wir ja auch. Also Heizungsgesetz oder Gebäudeenergiegesetz, das ist ja etwas, wo ja eben auch ganz klare Überprüfungsmechanismen vorhanden sind und das kennt der Staat schon, also in dem Bereich gibt es auch.
Und wenn wir jetzt einfach Beispiele rausnehmen, also die einen leben vielleicht vegetarisch oder vegan und die anderen bestehen auf ihrem Steak, ist das inzwischen ein Kulturkampf?
Ich würde schon sagen, dass das in unserem Deutschland eine Polarisierung hervorgerufen hat, dass viele Menschen es mittlerweile als Statement begreifen. Philipp Hübel spricht dann soweit sogar von einem Moralspektakel.
Ein Philosoph ist das?
Genau. Ein Moralspektakel, das darin liege, zu zeigen, wie nachhaltig lebt man. Dass man es wie eine Währung begreift, wie klimabewusst man das eigene Leben gestaltet. Und dann aber auch, und das ist das Problematische daran, mit dem moralischen Zeigefinger auf diejenigen zeigt, die jetzt zum Beispiel ihr Steak auf die Theke legen und das eben einkaufen im Supermarkt. Und darin liegt eben ein gewisses Problem. Ne?
Also was ich daraus höre, Ihnen stößt diese Bewertung auf, die es dabei gibt, dass die einen sagen, der eine ist besser oder schlechter als der andere.
Ganz genau. Und zwar stößt es mir deshalb aus, weil es sich eben ethisch und rechtlich nicht begründen lässt. Es gibt keine Pflicht dazu, das Steak nicht zu kaufen, um es ganz plastisch zu formulieren. Und deswegen darf ein anderer auch nicht hergehen und sagen, du verhältst dich falsch.
Aber wir haben natürlich auch Klimaschutzabkommen. Wir haben vor 10 Jahren gab es das Pariser Klimaschutzabkommen. Also kann man nicht sagen, ja, wir müssen kollektiv alle etwas tun. Das ist doch schon richtig. Überzeugt Sie das nicht?
Ganz genau. Und grundsätzlich ist die Idee ja auch komplett richtig, wenn das Pariser Übereinkommen funktionieren würde. Und da setzt ja meine zentrale Kritik in meinem Buch eben an. Wenn Paris funktionieren würde, dann würde sich jede individuelle Maßnahme, wenn wir heute Hafermilch trinken und so weiter, würde sich einfügen in ein großes Gesamtkonzept. Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung, die kann nur global gemeistert werden. Das wurde verstanden, deshalb wurde das Pariser Übereinkommen gemacht. Aber wenn man sich genau anschaut, wie das Pariser Übereinkommen funktioniert und man dann sieht, dass jedes Jahr neue Höchstwerte, neue Rekordwerte am globalen CO2-Ausstoß festzustellen sind, dann versteht man, das bringt nichts. Das Pariser Übereinkommen ist von Grund auf dysfunktional.
Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Den Satz, den beziehen Sie auf die Bemühungen, um weniger Treibhausgase auszustoßen. Wie meinen Sie das denn?
Genau, also wir wollen ja noch mal vielleicht kurz an das Pariser Übereinkommen anknüpfen, um eine Position auch ein bisschen verständlicher zu machen, weil eigentlich muss man ja sehen, das ist ja unheimlich gut gemeint, dieses Pariser Übereinkommen. Das Problem ist nur, es ist nicht gut gemacht. Warum? Wie funktioniert das? Das Pariser Übereinkommen ist so gedacht, da dürfen die einzelnen Mitgliedstaaten Selbstverpflichtungen angeben. Also so und so viel CO2 wollen wir national einsparen. Und wenn sie sich dann nicht daran halten, dann passiert nichts. Es gibt keine Sanktionen.
Warum? Das hat man vor 10 Jahren.
Man konnte sich politisch zu nichts anderem einigen. Ja, das ist so der Mindestkonsens, den man eingehen konnte. Und wenn man dann in die Verhaltensökonomie schaut, in die Kooperationswissenschaften, die erklären Ihnen ganz deutlich, warum das klar ist, dass das nicht funktionieren kann. Denn menschliche Kooperation funktioniert nur, wenn sie auf Reziprozität, also auf Gegenseitigkeit angelegt ist. Das heißt, du machst das, ich mache das. Bei Paris ist nicht so. Paris lädt damit zu sogenannten Trittbrettfahrern ein, nämlich Deutschland macht sehr viel, Europa macht sehr viel, dann kann ein anderer Staat sich denken, wow, die machen viel, dann ruhen wir uns ein bisschen darauf aus. Und das genau sehen wir in der Entwicklung des CO2-Ausstoßes.
Andersrum könnte man argumentieren, ach, Deutschland macht sehr viel, es könnte ja andere Staaten motivieren, die dann sagen, boah, dann machen wir noch mehr.
Richtig, das wäre total gut, wenn das so wäre, nur leider ist das empirisch widerlegt, dass Deutschland so eine Vorbildfunktion übernimmt. Wir wissen aus der Forschung, eine Vorbildfunktion in Sachen Klimaschutz kann ein Staat dann einnehmen, wenn er guten Klimaschutz hat und gutes Wirtschaftswachstum. Aber bei Deutschland zum Beispiel geht das derzeit nicht zusammen. Und das ist das Problem, weswegen wir auch eben nicht sagen können, wir haben eine tolle Vorbildfunktion oder Ähnliches.
Sehen Sie denn Länder, wo es gut nicht nur gut gemeint ist, sondern auch gut gemacht ist, also wo es vorangeht?
Naja, wir sehen zum Beispiel in China wird sehr viel gemacht in dem Zusammenhang und jetzt kann ich aber natürlich nicht sagen im Detail, ob das eine mit dem anderen hundertprozentig in Einklang steht, aber wir sehen schon, die strengen sich in den letzten Jahren ja auch immer mehr an, aber eben auch immer mal wieder in anderen Bereichen mit Rückschlägen, weswegen ich nicht China jetzt heiligen möchte, was den Klimaschutz angeht.
Was auch erstmal überraschend klingt, weil die Meldung, die wir noch im Ohr haben, ja, da wird jede Woche und jede zweite Woche noch ein Braunkohlewerk eröffnet.
Wir haben immer noch bei China natürlich den größten Emittenten auf der ganzen Welt. Insofern kann man das nicht unter den Tisch kehren. Aber wir sehen, dass immer mehr auch im Bereich erneuerbare Energien gemacht wird. Und das ist ja auch etwas, was ich für Deutschland immer wieder auch, ja, da haben wir eine Pflicht. Wir sollten in erneuerbare Energien, in Forschung in diesem Bereich unbedingt investieren. Also das zum Beispiel ist eine Pflicht, die derzeit unbedingt besteht, trotz Paris. Weil das jetzt eben schon was bringt zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
Wird das umgesetzt?
Naja, wir sehen schon, dass Deutschland da einiges an Geld investiert, aber noch lange nicht so viel, wie man eigentlich investieren könnte, wenn man vergleicht mit anderen Ausgaben. Um das jetzt vielleicht auch nochmal das Gesamtbild abzuschließen, solange wir nicht auf einer übergeordneten globalen Ebene ein System haben, das effektiv ist, solange können sich die einzelnen Maßnahmen, die Individuen ergreifen oder auch Staaten, zum Beispiel eine Wärmepumpe sich einbauen zu lassen, nicht mit dem Auto zu fahren, solange kann sich das nirgendwo einfügen. Wir brauchen sozusagen so ein globales System, damit es effektiv diesem globalen Problem, dem Klimawandel, auch gewachsen ist. Und das ist derzeit leider nicht der Fall. Deswegen sage ich, wir haben derzeit keine individuelle Verpflichtung. Nicht, weil ich meine, es ist alles schön und so weiter, sondern weil ich denke, wir haben kein effektives System und Effektivität ist eine Voraussetzung für Verantwortung.
Man muss noch mal betonen in der Diskussion, Sie sind keine Klimaleugnerin und sind auch überhaupt nicht gegen Klimaschutz. Und die Lösung, die haben Sie eben genannt, es wäre die Gegenseitigkeit, aber das Pariser Klimaschutzabkommen zahlt darauf nicht hinaus. Vielleicht können wir da nochmal weitermachen.
Ganz genau. Und das ist ja auch schön, das muss ich ja mir selber gar nicht ausdenken, die Lösung, sondern die liegt ja eben auch schon seit vielen Jahren vor. Unter anderem hat jemand dafür einen Nobelpreis bekommen für dieses Konzept eines Klimaclubs. Ex-Bundeskanzler Scholz hat das ja sogar während seiner Amtszeit versucht, ins Leben zu rufen. Leider ist er krachend gescheitert damit. Und zwar ist die Idee eines solchen Klimaclubs nicht nur einfach ein, es gibt ja jetzt einen, wo dann eben gesprochen wird, sondern es soll ein gemeinsamer CO2-Mindestpreis vereinbart werden. Und für die Staaten, die nicht mitmachen beim Club, die müssen dann eben Sanktionen zu spüren bekommen, nämlich Zölle. Und William Nordhaus, auf dem ich mich hier berufe, also
das
dieser Wirtschaftsökonom, genau, der Nobelpreisträger, der hat ganz klar gezeigt, das hat eine Sogwirkung auf andere, diese Gegenseitigkeit. Wenn wir große Volkswirtschaften, wie jetzt zum Beispiel, wie wir sie ja in der Europäischen Union tatsächlich auch haben, dazu bringen, eine solche gemeinsame Vereinbarung zu machen, plus diese Zölle, diese Sanktionen, vielleicht auch noch Länder des globalen Südens mit dazu bekommen, dann kann das ein sehr erfolgreiches Konzept geben.
Ja, aber Sie haben ja da auch die Folge im Grunde auch schon vorweggenommen. Also Olaf Scholz ist damit gescheitert. Vor 10 Jahren beim Pariser Klimaschutzabkommen war das eben auch das Mindeste, worauf man sich einigen konnte. Was macht Sie jetzt so sicher, dass die Leute Hurra beim Klimaclub schreien?
Weil wir gute Voraussetzungen derzeit haben. Wir haben ja schon innerhalb der Europäischen Union einen Emissionshandel. Wir haben etwas Ähnliches in China, was viele auch nicht wissen. Also das heißt, da sind auch Anknüpfungspunkte. Wir haben eine große Bereitschaft in den Ländern des globalen Südens. Also hat sich schon ein bisschen was verändert. Und natürlich haben wir die USA, die derzeit nicht mitmachen würden. Das wäre naiv zu behaupten, ja, die kommen jetzt sofort, dann, am Anfang sind die dabei. Aber wie gesagt, die entsprechende verhaltensökonomische Forschung zeigt, dass wenn man so eine gute Ausgangslage hat und eben große Volkswirtschaften, die in der Europäischen Union versammelt sind, dann kann das diesen Sog auslösen. Und jetzt verglichen mit Paris, wir müssen uns klar machen, wir machen derzeit nichts. Derzeit wird jedes Jahr die Situation schlechter und schlechter. Und da schlage ich dann eben vor, dann lasst uns doch wenigstens das machen, was erfolgversprechend ist. Ja?
Gucken wir mal, wie die Meinungen da draußen sind. Die S1-Hörerinnen und Hörer schreiben nämlich aus Bad Wimpfen, Chrissy zum Beispiel, und sagt, ja, sehr interessant, aber so entstehen keine Veränderungen. Veränderungen entstehen, wenn Menschen kooperieren und immer mehr mitmachen. Dazu braucht es keine globalen Verträge. Das braucht erstmal Menschen, die sich entschließen, was zu tun. Und deshalb sollte schon jeder für sich sehen, wie er Veränderung beginnen kann. Meine feste Überzeugung.
Ja und nein. Also ich bin mit dem Herzen ganz bei der Hörerin. Ich muss auch sagen, sie hat ja, wenn man das auf andere Konflikte oder Herausforderungen übertragen würde, recht. Also nehmen wir andere Graswurzelbewegungen, wo Verbraucher viel erreicht haben in der Vergangenheit. Also man denke etwa an diese Nike Sweatshop-Kampagne, wo eben Arbeitsbedingungen verbessert wurden in den Herstellerländern. Allein dadurch, dass Verbraucher gesagt haben, wir boykottieren das jetzt, ja, wir kaufen das nicht mehr. Nun müssen wir leider sehen, dass es sich bei dem Klimawandel um eine andere Art der Herausforderung handelt. Es geht nicht nur um etwas, was national oder einzelne Branchen betrifft oder so, sondern es geht eben um die gesamte Welt. Das heißt, wir brauchen wirklich eine globale Kooperation, die muss irgendwo koordiniert werden. Deswegen können wir nicht verzichten auf solche globalen Abkommen.
Dann gibt es ja auch diese Diskussion, ja, die Industrienationen, die verbrauchen natürlich am meisten, die sollen also auch mehr tun.
Das ist komplett richtig. Das würde ich auch so sehen. Das ist eine Form von ja, globaler Gerechtigkeit. Wir müssen sehen, dass die Industrienationen da stehen, wo sie heute stehen, weil sie zu einem früheren Zeitpunkt unheimlich viel emittiert haben, unheimlich viel genommen haben. Da hat auch viel Ungerechtigkeit stattgefunden. Und wir heute profitieren ja immer noch davon. Wir sind die sogenannten Nutznießer, könnte man sagen. Und deswegen wäre auch die Idee bei einem Klimaclub, um auf die Idee nochmal zurückzukommen.
Die Sanktionen wären vermutlich höher für Industrienationen.
Richtig.
Wenn sie es nicht
Und
einhalten.
Man könnte von den Zöllen, die man einnimmt, Unterstützung leisten für die Länder des globalen Südens, damit die sich das eher leisten können, mitzumachen. Weil ein gemeinsamer CO2-Mindestpreis heißt ja erstmal, es wird teurer.
Nur fassen wir nochmal zusammen, Idee in Deutschland gescheitert. Also Sie haben eine schöne Idee, aber was machen damit?
Na, sie ist nicht gescheitert. Sie ist ja immer noch da, sie wabert und wir haben Grundvoraussetzungen dafür. Im Prinzip in der Europäischen Union ist ja schon eine Form von Klimaclub. Es müssen nicht mehr viele Weichen gestellt werden, um das dann noch etwas mehr in diese Richtung, von der ich spreche, umzusetzen.
Fragen Sie sich manchmal, worin Sinn und Zweck von Strafe besteht?
Ja, natürlich. Wenn das Kollegen von mir hören, die werden lachen bei der Frage, weil sie so schön ist. Tatsächlich ist das ja eine der Kernfragen, mit der sich Strafrechtler immer wieder befassen und ich natürlich auch. Da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze und die sind alle umstritten. Es gibt keine Einigung bis zum heutigen Tag. Ich habe natürlich auch beigetragen mit meiner eigenen Straftheorie. Nach meiner Auffassung dient Strafe dazu, Resonanz zu geben. Ja, wir haben den oder die Täterin, der eben gegen eine Norm verstoßen hat. Und die Gesellschaft sieht das und sagt, oh, du hast dir mehr Freiheit genommen, als dir eigentlich gebührt. Darauf reagieren wir jetzt. Wir geben deiner Tat eine Antwort. Letztlich ist es wie nur eine Fragestellung des Rechts in dem Augenblick, wo er die Tat begeht. Und die Gesellschaft antwortet mit der Bestrafung. Und warum tut sie das? Um ihm letztlich zu bestätigen, dass er, obwohl er diese Tat begangen hat, nach wie vor gleichberechtigtes Mitglied dieser Gemeinschaft ist. Und weil für ihn Gleiches gilt, muss er Freiheit zurückgeben.
Das klingt ja so, als hätten Sie eine Auffassung von Strafe, als sei es eine Gewissensarbeit.
Es ist weniger eine Gewissensarbeit, mehr so eine Form von Ausgleich, der dahinter steht. Von Ausgleich von Freiheitssphären. Jedem von uns steht in einem gewissen Umfang Freiheit zu. Man kann sich das vorstellen wie so eine unsichtbare Kugel um uns alle herum. Und in dem Augenblick, wo ich die Kugel unrechtmäßigerweise erweitere, hat die Gemeinschaft das Recht, mir wieder ein Stückchen davon wegzunehmen, damit so eine Balance hergestellt werden kann.
Und dass Straftäter durch Strafen abgeschreckt werden, das funktioniert ja leider nicht immer. Also jeder Dritte aus der Haft Entlassene wird rückfällig. Wissen Sie was Besseres, um Täter abhalten zu können?
Ja, also tatsächlich ist das auch ein Grund, weshalb ich gegen diese Abschreckungslehren bin. Ein weiterer Grund ist der, dass ich meine, dass wir Menschen wie mündige Bürger behandeln sollten, auch wenn sie Straftaten begangen haben. Und da geht es nicht darum, wie Hegel es gesagt hat, letztlich den Stock wie über einen Hund über sie zu erheben. Menschen von Straftaten abzuhalten, dafür gibt es sehr viele Konzepte aus der Kriminologie. Alles hängt letztlich daran, wie gut ist das Leben, das der Einzelne führen kann. Wie stark sind die Anker in dieser Welt, die er hat? Und daran zu arbeiten als Gesellschaft, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, um Straftaten zu vermeiden.
Jetzt sind wir gerade in einer Gesellschaft, wo viele den Eindruck haben, es wird nicht besser, sondern es wird schlechter. Also wir haben über die Klimakrise gesprochen, dann gibt es Angst vor Jobverlust, dann gibt es Angst vor wirtschaftlichem Niedergang, gerade in einer Region, die eigentlich immer sehr stark war wie Baden-Württemberg. Da hingen viele Ängste mit zusammen und auch die Angst, etwas abgeben zu müssen. Was macht das dann in Bezug auf Ihre Felder?
Richtig, also das sind Krisenerfahrungen, die die Menschen haben und das sind natürlich Faktoren, die dazu beitragen können, dass auch eine Kriminalitätsneigung wächst. Ja, gerade Armut ist ja also ein großer Faktor für Kriminalität. Nichtsdestotrotz muss man eben sehen, wir müssen aus ganz unterschiedlichen Gründen, nicht nur wegen des Strafrechts, gegen krisenhafte Situationen ankämpfen als Gesellschaft. Da geht es auch um so ein gutes Miteinander auf noch einer ganz anderen Ebene, ja, also wie wir uns begegnen im Miteinander. Und vielleicht liegt es auch manchmal daran, wie man mit Krisen umgeht, dass man da einen anderen Umgang vielleicht finden könnte, vielleicht einen resilienteren Umgang.
Wie lässt sich das lernen?
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage, weil Resilienz im Umgang mit Krisen ist etwas, was in unserer Gesellschaft nicht sehr ausgeprägt ist. Und ich habe vor einiger Zeit zu dem Thema auch schon mal etwas intensiver geforscht und dabei auch herausgefunden, dass die Risikoforschung seit den 80er Jahren da ganz konkrete Vorschläge macht, wie man das zum Beispiel in die Schulen tragen könnte, wie man an sonstigen Bildungseinrichtungen, aber auch in der Kommunikation Interaktion von Medien mit dem Bürger einiges machen könnte, um eine höhere Krisenresilienz hervorzurufen. Also zum Beispiel nicht immer auf Panik setzen.
Passt ganz gut. Wir haben nächste Woche einen Risikoforscher da, Gerd Gigerenzer. Aber Sie haben sich natürlich auch schon Gedanken gemacht. Also was könnten da gute Lösungsansätze sein? Es klingt ja dann auch immer so ein bisschen an, ja, es wird an den Bürger zurückgespielt. Die haben die Verantwortung. Und das macht den Bürger dann wiederum sauer und sagt, ja, der Staat soll sich aber auch kümmern.
Das hängt ja immer ganz konkret von dem einzelnen Risiko ab. Das kann man gar nicht pauschal beantworten. Auf manche Risiken habe ich Einfluss, auf andere habe ich keinen Einfluss. Das Problem unserer Zeit ist ja, dass wir ganz häufig auf Risiken keine Einflüsse mehr haben, weil sie so groß sind. Also Großrisiken wie zum Beispiel Kernenergie, Corona, ne, wo man eben als Einzelner nur einen ganz begrenzten Raum hat, um sich selbst zu schützen oder einen positiven Beitrag zu leisten.
Das kann ich kleiner Mensch schon tun.
Genau. Und nichtsdestotrotz gibt es in allen Krisen Möglichkeiten, die, also ganz spezifische, dann Corona-Selbstschutz, wie könnte man den betreiben und so weiter, worüber man eben informieren kann, was Menschen ja dann auch eine gewisse Sicherheit geben kann im Umgang mit dem jeweiligen Risiko. Aber wie gesagt, man muss von Risiko zu Risiko schauen.
Frauke Rostalski, bei uns in SWR1 Leute, Sie beschäftigen sich ja auch immer wieder mit gesellschaftlichen Fragen. Stimmt es, dass die Gesellschaft insgesamt empfindsamer geworden ist? Was haben Sie da für Beobachtungen?
Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das so ist. Das lässt sich auch relativ gut an der Rechtsentwicklung der letzten Jahre nachzeichnen. Also eine höhere Sensibilität ist ja zunächst erstmal eine Kulturleistung, muss man sagen. Ja, wenn ich nicht einfach immer alles direkt sage, was ich denke, ist es ja auch immer rücksichtsvoll. Ich will ja nicht gleich jeden verletzen. Und man sieht schon, dass das auch in der Sprache ja sehr zugenommen hat in den letzten Jahren. Aber man sieht eben auch, dass vieles von dieser Sensibilität oder auch Verletzlichkeit mittlerweile in Rechtsform gegossen wird. Und jedes neue Gesetz, das wir haben, schränkt natürlich Freiheit ein. Und damit ist man als Juristin immer so an der Abwägungsfrage dran und fragt sich, war das jetzt ein Gewinn oder war das ein Verlust? Ne? Muss man natürlich von Vorschrift zu Vorschrift sehen. Ich sage mal positive Beispiele. Sexualstrafrecht. Das Sexualstrafrecht ist stark verändert worden in den letzten Jahren. Wir haben zum Beispiel jetzt mittlerweile im Hinblick auf die Vergewaltigung die Nein-heißt-Nein-Regel. Vorher musste das Opfer Vergewaltigung Widerstand leisten, körperlichen Widerstand leisten. Jetzt genügt es eben, wenn klar wird, dass es gegen den Willen ist. Wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass viele Opfer einfach in so eine Angststarre verfallen. Deswegen ist das natürlich ein großer Zugewinn, dass wir so eine Rechtsveränderung haben. Es gibt aber eben auch Bereiche, da denke ich jetzt mal ganz grob zum Beispiel an die Corona-Pandemie, wo wir sehr viel Regulierung erlebt haben, bis ins Kleinste, bis ins Privateste, wer wie viele Leute unter dem Weihnachtsbaum versammeln darf. Und das waren schon Entwicklungen, man gesehen hat, die Menschen haben sich regelrecht gesehnt mitunter nach mehr staatlicher Regulierung und die Selbstverantwortung ist irgendwie vom Tisch gefallen. Mhm. Und das zeigt sich nicht nur, Corona ist zum Glück vorbei in dem Bereich, sondern eben auch noch in vielen anderen, auch strafrechtlichen Vorschriften, die sich geändert haben, etwa bei den Äußerungsdelikten.
Sie haben dann ja sogar über die vulnerable Gesellschaft geschrieben und die einen behaupten, Verletzlichkeit macht stark. Was sagen Sie?
Das sind unterschiedliche Perspektiven auf das Thema und die sind beide richtig. Verletzlichkeit macht stark, weil sie uns ja auch ein Gefühl geben kann von ich öffne mich. Ja? Wenn ich meine Verletzlichkeit nach außen trage, dann muss ich mich nicht mehr verstecken. Das ist eine Stärke, die ich dadurch gewinne. Die Perspektive, die ich in dem Buch eingenommen habe, ist natürlich die der Juristin, die eben genau auf dieses Verhältnis schaut, Freiheit und Verletzlichkeit. Und da muss man eben klar sagen, jede Ausdehnung von Verletzlichkeit führt derzeit dazu, dass die Freiheit eingeschränkt wird. Also wir haben immer mehr Äußerungsdelikte. Es wird immer mehr reguliert, was man eben sagen darf und was man nicht sagen darf. Und wenn man es nicht sagen darf, dass das sogar sanktioniert wird. Das halte ich persönlich für eine Problematik. Entwicklung.
Woher kommt das? Auch von der empfindsameren Gesellschaft? Ist das Ihre Theorie?
Definitiv von der empfindsameren Gesellschaft aus meiner Sicht, denn Worte können verletzen. Worte können verletzen, auch wenn sie schon keine Straftaten sind. Aber es liegt dann natürlich auch nahe, dass man diesen Raum der Straftaten weiter ausdehnt, weil man sagt, ich möchte mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Andere sollen das nicht mehr sagen dürfen. Der Staat soll das im Zweifel regeln für mich.
Schränkt das am Ende die Meinungsfreiheit ein?
Natürlich. Jedes Äußerungsdelikt führt dazu, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Zum einen wegen der Vorschrift selbst, weil bestimmte Inhalte eben nicht mehr geäußert werden dürfen, aber auch wegen sogenannter Chilling-Effekts. Das heißt, Menschen neigen dazu, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, ob sie etwas sagen dürfen oder nicht, es lieber nicht zu sagen, also Selbstzensur zu betreiben. Und das sind so solche Chilling-Effekts, die treten nachweisbar ein, wenn der Staat neu reguliert.
Jetzt wollten wir darüber sprechen, wie es eine Gesellschaft schafft, resilienter zu werden, also mehr Kraft von sich auszugewinnen. Das ist wahrscheinlich eine kontraproduktive Entwicklung.
Würde ich unbedingt auch so sehen. Und ich glaube, gerade im Bereich der Kommunikation müssen wir einen anderen Weg einschlagen als Gesellschaft. Die Demokratie lebt vom offenen Diskurs. Das ist jetzt das Herzstück der freiheitlichen Demokratie. Und klar, Demokratie ist immer in Teil eine Zumutung, weil man immer wieder konfrontiert wird mit Positionen, die nicht die eigene sind, die man vielleicht auch wirklich sehr problematisch findet. Und doch ist die Demokratie die beste Staatsform, die wir haben. Das heißt, gerade dieses kritische Gespräch muss gesucht werden. Und es wird die Gesellschaft nicht besser machen und vor allen Dingen die Polarisierung in der Gesellschaft nicht aufheben, wenn wir Gespräche nicht führen. Wir müssen gerade dahin gehen, wo es auch mal wehtut.
Wie können wir denn wieder zu einer gesunden Streitkultur zurückfinden?
Also es müssen natürlich Regeln gelten. Und die Regeln definiert eben das Strafrecht. Beleidigungen dürfen nicht sein und so weiter, Verleumdung. Aber gleichzeitig müssen wir uns eben auch klar machen, dass Streit nicht etwas Negatives per se ist, sondern dass aus Streit etwas Produktives entstehen kann. Und ich finde, dieses Wissen, sich auch wieder klar zu machen, ist essentiell. Ich erlebe das immer häufiger, dass Menschen den Streit als solchen, also das Gegenargument, als Problem empfinden. Und da, finde ich, sind wir an einem kritischen Punkt angekommen in der freiheitlichen Demokratie. Wir sollten uns eigentlich über jedes Gegenargument freuen, denn es kann das Ergebnis nur besser machen.
Und im Grunde, jede Sache hat ja mindestens zwei Seiten, also richtig, oft sehr viel mehr. Da kann man dann natürlich sehr kontrovers drüber diskutieren.
Ganz genau. Und wir wissen eben, umso mehr ich auch mein eigenes Argument schärfen muss in der Kritik eines anderen, umso besser wird das ja auch. Oder vielleicht lasse ich mich ja auch mal vom Gegenteil überzeugen.
Wir wollen die SWR1-Hörerinnen und Hörer mit ins Boot nehmen. Aus Heidelberg schreibt uns Monika und sagt, wenn Effektivität die Voraussetzung für Verantwortung ist, dann habe ich also als Individuum keinerlei persönliche Verantwortung für mein Handeln, das im gesamten System ja nichts bewirken kann. Es ist also egal, ob ich mich in einer Diktatur an Tötung und Unterdrückung beteilige oder Widerstand leiste, da letzterer das gesamte System auch nicht ändern kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ich bedanke mich sehr für die Rückfrage. Also es ist unheimlich wichtig, nochmal klarzumachen, was ist eigentlich unter Verantwortung zu verstehen. Und Verantwortung, so im Zusammenhang mit Klimawandel, von der wir sprechen, ist, besteht für mich ein Gebot oder ein Verbot. Und das ist auf dem Boden unserer Verfassung ganz leicht zu beantworten. Dient es einem guten Zweck? Was wird mir einzeln abverlangen? Ist es geeignet, dazu diesen Zweck zu erreichen? Erforderlich und angemessen. Also zum Beispiel, wir haben uns als Gesellschaft darauf geeinigt, dass wir die Körperintegrität anderer Menschen schützen. Deswegen ist es mir verboten, einen anderen Menschen zu schlagen. Und das ist natürlich geeignet, dieses Verbot, um den Ziel Körperintegrität schützen zu erreichen. Und ich sage das deshalb, weil es wirklich von Ziel zu Ziel unterschiedlich ist. Wir haben über den Klimawandel gesprochen. Da habe ich herausgearbeitet, dass die Eignung nicht besteht derzeit, weil uns das globale Gesamtkonzept fehlt. Das Beispiel, das die Hörerin gewählt hat, ist aber unheimlich gut. Ne? Die Frage, wie ist es denn mit Widerstand in der Diktatur? Da musste man ja schon sagen, wenn ich Widerstand leiste, das ist geeignet, ja, um was gegen die Diktatur zu erreichen.
Dennoch ist das Risiko unglaublich hoch.
Genau, aber es gibt ja noch andere Ebenen, die zu prüfen sind bei der Frage, ob eine individuelle Verantwortung vorliegt. Und dann komme ich zur Angemessenheit. Das heißt, ist es dem Einzelnen zumutbar, in so einer Situation Widerstand zu leisten? Also etwa, wenn der Widerstand mit dem großen Risiko einhergeht, dass danach ich mein Leben verliere oder vielleicht sogar Angehörige von mir mein Leben verlieren. An der Stelle ist es meine klare Überzeugung, es besteht keine Pflicht zum Widerstand, weil wir das dem Einzelnen nicht abverlangen dürfen, dass er für ein System, auch wenn es noch so gravierend ist, was da für Unrecht passiert, sein eigenes Leben opfert.
Aber da sieht man mal, welche großen Fragen da bei Ihnen diskutiert werden, ja, im Strafrecht. Wir haben jetzt viel Reaktionen auch bekommen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern zur Klimadiskussion. Vielen Dank, ja, dafür erstmal. Auch Tim aus Reutlingen schaltet sich ein und sagt, ja, sehr interessant, in Bezug auf das Klimaabkommen hilft vielleicht auch bei uns ein Leitsatz, dass wir glauben, Verteidigung beginne dort, wo das Tätersein aufhöre, ist falsch. Verteidigung in Bezug auf unseren Klimaschutz würde bedeuten, aktiv zu sein und zu bleiben. Wir reden von Klimaschutz, aber meinen Passivität. Wir reden von Verantwortung und meinen moralische Distanz. Vielleicht sollten auch wir weniger mit dem Finger auf andere zeigen. Was sagen Sie zu Tims Meinung?
Also was ich unheimlich wichtig finde, ist natürlich, was er zuletzt dann auch nochmal sagt, dass man auf den Einzelnen blickt, wenn man, also ich selbst auf mich blicke. Das finde ich ist eine wichtige Perspektive. Und ich denke, es ist auch gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel wichtig, nochmal eine weitere Dimension des Problems einzubringen. Denn wir reden hier jetzt viel über Pflichten. Klar, ich bin als Juristin da und habe das eben auch dargestellt. Aber es gibt eben auch noch eine weitere Dimension, wie man den Menschen im Hinblick auf Klimawandel denken kann. Nämlich als Resonanzbeziehung. Da geht es dann um das gute Leben. Also es ist vielleicht eine Form des guten Lebens, nachhaltig zu leben. Ich persönlich, für mich würde das bejahen. Nur muss ich jetzt wieder mit der Einschränkung arbeiten. Ich kann niemanden dazu verpflichten, meine seine Vorstellung von gutem Leben auch in seinem eigenen Leben umzusetzen.
Ja, das ist ja auch mit vielen Dingen verbunden, mit Kosten beispielsweise. Kann ich das Geld überhaupt aufbringen, um dann nachhaltiger zu leben?
Richtig, bestimmte Dinge hängen vom Geldbeutel ab. Das sind auch klare Grenzen, die im Land verlaufen zwischen Arm und Reich, zwischen Land und Stadt. Na, der Städter kann leicht mal auf die Landbevölkerung mit dem Finger zeigen und sagen, ihr fahrt ja alle Auto. Aber dann soll er mal selbst auf dem Land sein und versuchen, irgendwie zum Supermarkt zu kommen.
Ne? Ja, wo eine Infrastruktur dann einfach schlecht ist. Also es hängt ganz viel von unseren persönlichen Bedingungen ab, wie wir dann auch nachhaltig sein können oder nicht.
Richtig.
Wie sind Sie denn eigentlich zum Strafrecht gekommen? So ein bisschen haben wir anfangs schon erfahren, aber vielleicht kriegen wir noch mehr aus Ihnen raus.
Ganz genau. Ich hatte ja eigentlich angefangen, Jura zu studieren, weil ich Journalistin werden wollte.
Ach, interessant.
Ja. Und ich hatte bei einer Zeitung gearbeitet und der Redakteur sagte zu mir, studier mal was Gescheites. Wenn du Jura machst, dann kannst du später auch den Politikteil machen. So, okay, dann mache ich Jura. Und habe dann aber ganz schnell gemerkt, wie sehr mich tatsächlich das Juristische fesselt und gerade das Strafrecht. Und es geht wirklich immer um diese Rolle, da ist der Einzelne, das Individuum, das ja letztlich so schwach ist gegenüber dem großen Kollektiv, der Gesellschaft, dem Staat. Und wie lassen sich am besten die Rechte von diesem Einzelnen wahren? Und das Strafrecht, das bringt alles zum Schwur, weil das nun mal, wir sagen immer, das schärfste Schwert des Staates ist. Das ist der intensivste Eingriff, den der Staat kennt.
Sind Sie denn dann als Schülerin in der Schule auch schon so gewesen, dass Sie sich immer für Gerechtigkeit eingesetzt haben?
Ach, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, in der Schule war ich immer ein bisschen Einzelgänger. Ob ich mich da viel eingesetzt habe, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
Und wer jetzt in Ihre Vorlesung geht, welche Themen hört er gerade?
Also zurzeit kann man bei mir natürlich die Klassiker hören. Also besonders Strafprozessrecht lese ich in aller Regel. Medizinstrafrecht ist eines meiner Lieblingsthemen. Da behandeln wir dann auch so Themen wie Schwangerschaftsabbruch und so weiter, Suizidassistenz, also auch alles gesellschaftlich hochrelevante Themen. Die Vorlesung ist auch immer gut besucht. Und was ich auch seit einigen Jahren mache, sind Vorlesungen an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Recht. Also zum Beispiel Ethik der Digitalisierung oder Strafrecht im Zeitalter der Digitalisierung.
Ja, da stellen sich dann so Fragen wie, gibt es eine ethische Maschine?
Mhm, richtig.
Gibt es die? Haben Sie eine Antwort gefunden?
Ja, die gibt es nicht. Also diese, es gibt Menschen, die Maschinen in ethischer und rechtlich konformer Weise bedienen sollten, aber wir haben keine Entität, die bisher ein Bewusstsein hat oder ähnliches und deswegen auch keine Verantwortung.
Wobei dieses Thema künstliche Intelligenz, was da ja mit der Digitalisierung reinspielt, das ist auch wieder so ein Thema, was vielen Menschen auf der einen Seite Angst macht, was auf der anderen Seite großen Fortschritt bringt und diese Abwägung ist dann häufig so schwierig.
Ganz genau.
Wie findet das bei Ihnen dann im beruflichen Alltag statt?
Richtig, das sind auch immer genau die Fragen, die mich interessieren. Also diese gesellschaftlichen Entwicklungen, etwa in der Medizin oder auch in der Digitalisierung, bei denen man sieht, wir müssen uns als Gesellschaft die Frage stellen, wie wollen wir miteinander leben? Und das Recht spielt dafür eben eine unheimlich große Rolle. Und das sind Aushandlungsprozesse. Da habe ich keine Antworten parat, nur für meine eigene Meinung. Aber das müssen wir als Gesellschaft eben miteinander aushandeln. Ganz klar, die KI bringt große Chancen, aber sie bringt eben auch erhebliche Risiken. Und die müssen wir uns erstmal genau anschauen. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren ganz gut gemacht. Und jetzt müssen wir als Gesellschaft aushandeln, wie wollen wir die möglicherweise auch begrenzen durch Gesetze.
Trotzdem fragt sich da jeder Einzelne natürlich, was kann ich daran wieder ändern? Das ist die Frage, die dann am Ende für jeden Einzelnen immer bleibt.
Wobei man da eine größere Selbstwirksamkeit ja tatsächlich doch erreichen kann, weil wir ein bestimmtes Nutzungsverhalten, auch eine bestimmte Selbstbestimmung, die man daraus erlangen kann, dass man sich beliest, es gibt ja unheimlich viele Informationen, auch in Podcasts oder Nachrichtensendungen dazu, damit man sich eine klare Vorstellung davon machen kann, welche Risiken und Chancen es gibt und sein eigenes Verhalten anpasst.
Jetzt haben Sie sich ausgesprochen für eine gesunde Streitkultur. Wird bei Ihnen zu Hause viel gestritten?
Ja, wir sind zwar eigentlich, nein, Quatsch. Also es wird natürlich viel diskutiert, genau auch über diese Themen. Ich bin zum Glück auch mit einem Juristen verheiratet, sodass wir da auch auf Augenhöhe über die strafrechtlichen Fragen streiten können. Und ja, tatsächlich ist Diskurs etwas, was meinen ganzen Tag begleitet.
Dann herzlichen Dank für die Diskussion heute Vormittag.
Danke Ihnen, es hat sehr viel Spaß gemacht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.